Handwerk to go, der Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Vielen, vielen Dank für eure tollen Rückmeldungen, euer Feedback zu unseren letzten Folgen und auch teilweise zu Folgen, die schon etwas länger her sind, die immer wieder auch gehört werden oder dann auch gerade mal wieder aufploppen. Wir sind kurz vor der Sommerpause und es ist zwar Sommer draußen, aber wir wollen uns um das Thema Feststofffeuerung unterhalten und freuen uns insbesondere, dass Markus Schlichter, stellvertretender Vorstand Technik des ZIVs, zugeschaltet ist und hier mit im Podcast ist. Hallo Markus und Servus nach Bayern.
Ja, hallo Christian. Dankeschön und gleiches zurück nach Bad Württemberg.
Genau. Hallo. Vielen, vielen Dank, dass du dabei bist. Und man merkt schon, der Markus kommt ein bisschen aus dem Süden. Ne? Wir werden das versuchen, ein bisschen langsam zu machen, damit alle auch mitkommen und ihn auch gut verstehen. Ich darf das sagen, weil ich kenne den Markus, glaube ich, schon 20 Jahre oder noch länger halt. Und mit dabei im Podcast abermals Dr. Michael Pöblau, bei uns für den Bereich Forschung und Entwicklung als Geschäftsführer tätig. Hallo Michael, schön, dass du auch wieder dabei bist und Zeit hast.
Ja, Christian, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Thema Feststofffeuerung, also Stichwort Wärmewende und Feststofffeuerung ist natürlich halt auch dein Thema. Von daher immer wieder gut und auch schön, dass du da diesen Input mit reinbringen kannst. Markus, du warst neulich in Straubing und hast einen Vortrag gehalten. Beim Arbeitskreis Holzfeuerung. Vielleicht kannst du so ein, zwei Sachen mal uns hier mitgeben, denn so lange ist ja noch nicht her, um was es da ging.
Ja, vielen Dank, Christian. Genau, es fand kürzlich die 27. Arbeitskreissitzung Holzfeuerung statt und Michael war ja auch dabei. Also der Kreis ist schon Feuerstättenhersteller, Prüfstellen, Messgerätehersteller, also ein ganz, ganz großer Fachkreis, auch seitens der Behörden, immer gut besucht von Behördenvertretern, das heißt das Umweltbundesamt, Bundesumweltministerium und so weiter. Natürlich auch Prüfstellen und auch Forschungseinrichtungen. Das TFZ in Straubing ist eine Forschungseinrichtung für Biomassefeuerungen, sowie auch das zum Beispiel die BFZ in Leipzig, die sich da halt um Biomasse kümmern. Und da ist es immer ganz gut, dass man Input liefern darf als Schornsteinfeger oder als ZIV, weil wir diejenigen sind, die die Aufgaben ja vollziehen letztendlich in der ersten Bremsschau und auch die Messungen durchführen. Auch die Beratungen bei Einzelfeuerstätten und so weiter. Und letzten Endes sind die Zahlen natürlich auch für den Markt wichtig, die wir da erheben jedes Jahr. Insofern geht es da hauptsächlich immer um zwei Themen. Meistens die Vorstellung der letztjährigen Messergebnisse und auch die Vorstellung der erhobenen Zahlen, Anzahl der Feuerungsanlagen, sei es Einzelraumfeuerstätten als auch Zentralheizungen. Und jedes Jahr habe ich dann immer so eine kleine Überraschung mit im Gepäck, wenn es dann darum geht, die Hintergründe in manchen Dingen nochmal genauer zu beleuchten, wie auch in diesem Jahr war ein Thema der Vollzug der ersten Bremsschau. Mhm. Und ich habe versucht, in den Vortrag auch darzustellen, weil an manchen Stellen hört man schon, ja, die Bremsschau muss nachgeschärft werden, da hakt es an manchen Dingen und es sieht ja doch nicht so aus, dass die so gut greift, wie man eigentlich dachte. Letztendlich habe ich versucht, in Straubing darzustellen, die erste Bremsschau ist mit den Vollzugsaufgaben ja noch gar nicht am Ende. Mhm. Also jetzt ein Beispiel, Feuerungsanlagen, ich spreche jetzt von Heizkesseln, ja, zentrale Feuerstätten, unter 15 kW, die von 1995 bis 2010, also vor der Veröffentlichung der ersten Bremsschau der neuen, in Betrieb genommen wurden, werden ja erst ab nächstes Jahr messpflichtig. Und das ist eine ganze Menge, ab 1.1. Und das ist eine ganze Menge an Feuerstätten, die nochmal dazukommt, die jetzt dann erst der wiederkehrenden Überwachung unterliegen. Also das ist das eine. Und das andere ist, auch die Vollzug bei den Einzelraumfeuerstätten ist ja oder obliegt den einzelnen Bundesländern. Und der Vollzug ist unterschiedlich geregelt. Also in der ersten Bremsschau ist klar geregelt, 31.12.2024 ist die letzte Frist für die Kachelöfen, Kaminöfen, die halt keine Nachweise bringen können. Mhm. Jetzt ist aber der Vollzug ein bisschen anders geregelt in manchen Ländern, die sagen, der Schornsteinfeger stellt das im Rahmen der Feuerstättenschau fest. Und es kann jetzt durchaus passieren, dass diese Feststellung erst 2027 erfolgt. Dass die Feuerstätte dann außer Betrieb genommen wurde, weil die verletzte Feuerstättenschau vor 3 Jahren, also 2024, durchgeführt war oder wird. Da ist der Ofen noch völlig in Ordnung. Für dieses Jahr hält er alle Vorgaben ein. Man teilt dem Kunden dann mit, du pass auf, lieber Kunde, 31.12.24 läuft aber die Frist aus. Aber die nächste Feuerstättenschau ist von mir aus erst 2027 und erst dann hat der schriftliche Handlungskraft sozusagen, den Vollzug durchzusetzen.
Das ist
Also
ja
das ist
so
aber
ein
nicht in
bisschen,
jedem Bundesland.
ja, das ist ja so ein bisschen das, was in der Presse so durcheinander geraten ist halt, ne? Wo gesagt wurde, dass okay, es muss halt jetzt zum 31.12. alles raus, was nicht mehr taugt und so weiter. Und es funktioniert halt nicht. Und du sagst ja nochmal ganz klar, okay, das ist so, aber in dem Vollzug kann es sein, dass es erst 2, 3 Jahre später ist, weil es im Rahmen der Feuerstättenschau ist. Markus, du hast aber auch gesagt gerade, und weil ich das ist nicht allen Kolleginnen und Kollegen da draußen klar, dass ab dem 1.1. eine zusätzliche Messaufgabe noch hinzukommt.
Ja, richtig. Nochmal die Anlagen mit unter 15 kW Nennwärmeleistung, die vor 2010 errichtet wurden, also zwischen 1995 und 2010, werden jetzt wiederkehrend messpflichtig.
Hast du eine Anzahl? Weißt du in etwa wie viel oder?
Also, wir gehen irgendwo von circa 80.000 Anlagen aus.
Ja, bundesweit halt, ne?
Bundesweit.
Das ist schon mal noch ein ganz guter Schub. Und das muss das Handwerk auch schaffen, ne? Also schornsteinfeger Handwerk auch schaffen dann.
Natürlich, ja, da kommt noch mal einiges auf uns zu, auch also organisatorisch. Und es ist halt häufig so, diese Anlagen mit dieser Nennwärmeleistung, die befinden sich jetzt nicht mehr alle nur in Bayern oder in Baden-Württemberg oder in Rheinland-Pfalz, in den waldreichen Gebieten, sondern die können jetzt auch mal, sagen wir mal, im städtischen Bereich auftauchen. Weil das klassische Anlagen sind, die halt auch in Einfamilienhäusern auch mal in der Stadt eingesetzt werden oder eingebaut wurden. Daher wird der Kollegenkreis, der sich mit Feststoffmessungen beschäftigen muss oder auseinandersetzen muss, auch nochmal vergrößert. Also da kommt schon mal der Schulungsbedarf auf uns zu.
Und jetzt hast du ja gesagt, okay, du hast ja da nochmal so eine kleine Überraschung mit reingebracht, ne? Also zu dem Straubing-Vortrag. Das schornsteinfeger Handwerk ist da ja auch ein wichtiger Partner. Wie sehen die das halt? Wie wird das aufgenommen?
Also die Rückkopplung war jetzt aus Straubing, dass gerade von Seiten der Industrie das natürlich schon wohlwollend aufgenommen wird, weil natürlich auch die Feuerstättenhersteller oder dieser Hype, man hat es gesehen bei der Förderung für die Pelletkessel oder Hackschnitzelkessel, wenn die Förderung sehr groß ist, gibt es einen Effekt, dass natürlich viel Förderung in Anspruch genommen wird. Wenn die Förderung dann reduziert wird, passiert dann halt am Markt nicht mehr viel. Und so durch diese verschiedenen Vollzugsfristen entzehrt sich der Markt. Also dieser enorme Hype, der jetzt eigentlich am 31.12.24 passieren müsste mit Öfen, das kriegt das Handwerk ja auch nicht verbaut. Also die Umsetzung wird ja so auch nicht gehen, dass jetzt plötzlich alle, weil wir sprechen ja doch noch von über 2 Millionen Öfen, die einer Nachrüstung unterliegen. Das wird auch der Ofen- und Luftheizungsbauhandwerk nicht in diesem Jahr noch schaffen. Das ist unmöglich. Deswegen ist die Entzehrung und diese stufenweise Abwicklung durchaus auch für die Beteiligten am Markt sehr interessant.
Man hat ja eine ganze Zeit lang gesagt, okay, die Feststoffmessung oder auch die Feststoffüberprüfung ist tot und wird nicht mehr gebraucht. Aber der Michael hat sich schon länger hier gemeldet und will auch einfach kurz da reingrätschen halt. Michael, Entschuldigung.
Ich will das nicht ergänzen. Ich hätte eigentlich eine Frage an Markus. Und zwar diese zusätzlichen Anlagen. Wie schätzt du das ein? Wie viele von denen werden denn da auf dem ersten Schuss durchkommen und wie viele werden vielleicht dann auch, ich sag mal, demnächst ausgetauscht werden müssen? Wie groß ist da der Anteil?
Das ist schwierig zu sagen. Wir haben die Erfahrung von den Anlagen, die vor 1995 eingebaut wurden mit 14,9, aber das sind sehr wenige Anlagen. Da gab es noch nicht viele. Deswegen kann man auch nicht sagen, ja, die Durchfallquote wird bei 50% liegen. Das kann man nicht sagen. Die größere Herausforderung wird sein, dass oftmals diese Heizungsanlagen ohne Pufferspeicher eingebaut wurden. Und da ist natürlich die Nennla oder die Nennlast- oder Teillastherstellung dann eine kleine Herausforderung bei der Messung. Und was man auch nicht vergessen darf, diese Anlagen unterlagen meist einer Erwartung und einem Service des Betreibers. Also selten ist da der Kundendienst regelmäßig vor Ort gewesen. Das heißt, da wird es am Anfang sicherlich ein bisschen einen Aha-Effekt geben, dass die Durchfallzahlen steigen werden, weil die Anlagen, das kommt als Drittes dazu, die Stufe 1 einhalten müssen. Also schon dann ein relativ ambitionierter Grenzwert für Anlagen, die noch nie gemessen wurden. Denn plötzlich hast du einen Grenzwert dann von 100 Milligramm Staub und 100 Milligramm CO, Entschuldigung, und bei Pellets 60 Milligramm Staub einzuhalten. Also das ist dann schon ein ziemlicher Anspruch. an diese Anlagen.
Da wird ein bisschen was auf das andere Handwerk auch zukommen im Bereich von Wartung und natürlich vielleicht auch Austausch oder ähnliches. Ne?
Also
es wird
mit Sicherheit
schon Schwung mit sich bringen.
Aber ich kann euch definitiv nicht sagen, wie groß die Quote sein wird. Das werden wir dann übernächstes Jahr sehen, wenn wir in Straubing oder 26 dann die Zahlen aus 25 präsentieren. Dann wissen wir mehr.
Gut, aber es muss jetzt auch geschult werden, wahrscheinlich Land auf, Land ab, ne? Und auch ein bisschen geguckt werden, wie das umgesetzt wird, organisatorisch und so weiter. Was gab es denn noch im Bereich deiner Vorschläge oder deinem Rückblick bezüglich auf die erste BIM-Show? Weil du hast gesagt, das ist eigentlich so ein bisschen negativer Touch, das wird nicht geschafft und so weiter. Das ist ja nicht so, wenn man sich das anguckt, was die BIM-Show tatsächlich auch schafft und auch leistet seit der letzten Novellierung, finde ich jedenfalls.
Absolut. Also wir haben auch im letzten Jahr schon berichtet, dass es allein durch unser Beratungsgespräch bei den Betreibern deutlich besser geworden ist. Sei es auf der Kesselseite, sei es aber auch bei der Einzelraumfeuerstättenseite. Entscheidend ist halt, dass die Beratung, und das hatte ich auch letztes Jahr erzählt und auch heuer kurz darauf hingewiesen, die muss halt vor Ort erfolgen. Es nützt halt nichts, wenn man das vom Schreibtisch aus machen möchte. Man muss das Produkt oder die Feuerstätte sehen, man muss den Betreiber kennen und dann kann man auch individuell wirklich mit dem Betreiber sprechen, was er denn besser machen kann. Und das hat schon dazu geführt, dass auch die Brennstoffqualität sich deutlich verbessert hat. Dass die Feuerstätten besser gewartet werden, dass es mehr Service gibt, dass auch Mängel schneller abgestellt werden, auch wenn es nur kleine Mängel sind wie Dichtbänder, die einfach zu einer schlechten Verbrennung führen. Da ist schon viel passiert und ich wollte halt einfach jetzt dieses Jahr in Straubing sagen, damit das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht bei der BIM-SchV. Da kommen diese Anlagen dazu, da kommt diese Feuerstättenschau dazu, dass sich der Austausch ein bisschen verzögert. Da ist einfach noch so viel Luft da. Und wenn man das abgearbeitet hat, dann kann man mal, denke ich, auch ein konkretes Ergebnis sagen, was hat die BIM-SchV gebracht. Aber gefühlt und auch beim Betreiber vor Ort zu sehen, ist es schon so, dass viele, viele Verbesserungen aufgetreten sind.
Ja, man sieht das ja auch und denkt dann, wenn die Feuerstätte in der Beratung ist, ne, es gab damals ganz viele Beschwerden halt wegen Rauchentwicklung und so weiter und so fort. Und das war ja ein Thema, was damit auch abgegolten werden sollte. Michael, so vom Verbrennungsgrad her, mittlerweile bei den Feuerstätten sind wir doch da, bei den neueren zumindest, soweit auf einem guten Weg oder auf einem sehr sicheren Weg.
Ja, ich finde, das hat man schön wer in Straubing beim TFZ war und Markus Vortrag gesehen hat, da hat man das ja schön gesehen, dass die Feststoffkessel, glaube ich, gar nicht so das Problem sind. Das sind ja Anlagen, die in der Regel ja auch irgendeiner kleinen Regelung unterliegen. Die werden ein paar Abgasparameter gemessen, Restsauerstoff und Temperatur und dann vielleicht die Verbrennungsluft dementsprechend auch angepasst. Der Vorteil von diesen Kesseln, so sehe ich das zumindest, ist jedenfalls, dass das Verhalten oder der Eingriff des Anlagenbetreibers sich gar nicht so stark auswirken kann wie vielleicht bei einer Einzelraumfeuerstätte. Ich glaube, wenn die Anlage einigermaßen vernünftig gewartet ist und so ein bisschen Obacht auf den Brennstoff gelegt wird, dann, das hat Markus' Vortrag ja auch gezeigt, dann kommen die meisten Anlagen da durch und halten dann auch alle Stufen ein.
Aber Stichwort Einzelraumfeuerstätte, Markus, da kämpfen wir oder ihr, Schornsteinfeger Handwerk, ja schon seit Jahren, Jahrzehnten dran. Und natürlich auch, sagen wir mal, das Regularium, erste BIM-SchV. Wie wurde das da diskutiert oder wie wird das derzeit diskutiert in diesem Bereich Einzelraumfeuerstätte? Ist ja immer wieder ein Thema, ne?
Ja, das Thema ploppt immer wieder auf. Also man versucht halt schon in bestimmten Fachgremien, was Michael eben sagte, den Benutzereinfluss einfach zu minimieren. Sei es durch technische Entwicklungen, sei es aber auch durch noch mehr Beratung, noch mehr Aufklärung, noch mehr Hilfestellung. Weil in Straubing hatte ich es ja auch dargestellt, die Beanstandungsquote bei Holz-Pellet-Heizungsanlagen, wo der Nutzer kaum einen Einfluss auf die Anlage hat und kaum einen Einfluss auf den Brennstoff, die liegt bei 2%. Also 98% der Anlagen,
ne? Also,
erreichen das Klassenziel. Ja. Also das ist schon top. Schaut man natürlich dann bei handbeschickten Kesseln hin, da ist es auch nicht viel schlechter. Schlechter darf man ja nicht sagen. Da ist es nicht um so viel negativer, das Ergebnis. Die sind ja auch gut. Aber weil halt da auch regelmäßig gemessen wird und weil da regelmäßig mittlerweile auch der Service kommt. Aber da hat man halt 3-4% mehr Durchfaller. Aber wenn man dann die Kollegen auch fragt, habt ihr auch den Brennstoff geguckt, gerade bei Hackschnitzel oder Scheitholz? Ja, manchmal oder oftmals lag es halt einfach jetzt am Brennstoff oder an der Aufgabe des Brennstoffes. Weil der Kunde nicht weiß, wie er den Feststoffkessel wirklich beschicken muss, damit er über mehrere Stunden einen vernünftigen Abbrand hinbekommt.
Und da könnt ihr und habt ihr in den letzten Jahren ja unwahrscheinlich viel Aufklärung geleistet, halt, um denen so ein bisschen, sag mal, wie Ofenführerschein oder ähnliches halt mitzugeben und auf den Weg zu bringen, ne?
Der Ofenführerschein eher weniger. Es gab ja vom HKI bei den Holzfeuerstätten diesen Ofen, diese Ofenampel. Und da hat man auch den Kunden ja aufgezeigt, wann die Öfen ausgetauscht werden müssen. Und infolgedessen auch im Rahmen der Feuerstättenschau wurden auch diese Austauschfristen genannt und aber auch Hilfestellung gegeben beim Heizen, beim richtigen Lagern des Brennstoffs. Der Feuchtegehalt wird gemessen. Ist ja auch ein wichtiger Parameter. Da kann man den Kunden schon sehr, sehr viel nahe bringen und auch großes Verbesserungspotenzial abschöpfen.
Aber zu den Einzelraumfeuerstätten konkret, also Idee jetzt nicht nur der Beratung, sondern auch in Richtung Messung wird ja auch immer wieder diskutiert, ne? Dieses Thema halt, was kann man da noch machen? Ist es denn überhaupt ratsam und auch durchführbar und ähnliches? Da wurde auch viel drüber diskutiert oder wird derzeit drüber diskutiert, Fragezeichen?
Es gibt Gremien, die sich damit auseinandersetzen, ja, die auch überlegen, ob man denn eine Messung an einer Einzelraumfeuerstätte durchführen könnte, wie die gemacht werden könnte und welche Parameter hier entscheiden werden. Also bei Kesseln haben wir ja relativ einfach Staub- und CO-Gehalt zu ermitteln. Bei Einzelfeuerstätten machen wir das derzeit ja nur bei Einzelfeuerstätten, die als Grundofen neu errichtet werden, wenn kein Nachweis des Herstellers da ist für einen vorgerichteten Feuerraum oder halt wenn der Kunde keinen Nachweis führen kann, dass sein Ofen außer Betrieb genommen werden müsste, dann kann man nach VDI eine Messung durchführen. Aber das ist natürlich eine relativ umfangreiche Messung und das sollte nicht im Sinne des Erfinders sein, weil diese Messung kann locker mal 2-3 Stunden dauern. Das könnte man bei 11,6 Millionen Einzelraumfeuerstätten unmöglich ableisten.
Ja, weder für, also weder fürs Handwerk noch für den Betreiber, ne, glaube ich.
Ja. Also finanziell für die Betreiber und fürs Handwerk einfach Manpower. Ja, das ist gar nicht ableistbar. Deswegen muss man überlegen, welche Parameter das wichtig wären, um daraus einen Rückschluss auf den Zustand der Feuerstätte zu kriegen. Ich kann mich noch ganz an meine Anfangszeit erinnern, da wurden bei den Heizkesseln damals auch nur Kohlenmonoxidgehalt gemessen. Ja. Der Staubgehalt kam ja später dazu. Von daher könnte man überlegen, auch hier vielleicht nur einen Parameter zu nehmen, aber dann Rückschluss auf die Gesamtfeuerstätte eine Beurteilung hinzukriegen. Wobei halt den Kaminofen oder den Kachelofen oder was auch immer in einen, ich sage mal, wie bei Bömsch bei den Kästen, einen ungestörten Dauerbetriebszustand, der auch reproduzierbar ist, zu bringen, ist halt bei Öfen immer schwieriger.
Naja, das ist nicht so ganz einfach. Michael nickt hier auch gerade so, weil er sagt, okay, man kann über einen Parameter versuchen, was hinzukriegen halt. Welcher Parameter fällt dir dabei ein?
Nee, mir geht es gar nicht um den Parameter. Okay. Mir geht's um die Vergleichbarkeit. Also momentan sind Einzelraumfeuerstätten, die werden ja einmalig, bevor sie auf den Markt kommen, gibt es eine Typprüfung dafür. Und selbst da ist, so wie ich das mitbekomme oder verfolge, ist es total schwierig, diese Messung an so einer handbeschickten Einzelraumfeuerstätte, das reproduzierbar hinzukriegen. Und dieser Vorgang, der ist halt sehr auf Reproduzierbarkeit und Vergleichbarkeit ausgelegt. Wie realitätsnah, der ist es dann was anderes. Und jetzt stelle ich mir vor, dass das dann an jeder Einzelraumfeuerstätte so deutschlandweit in jedem Wohnzimmer gemacht werden soll. Ich glaube, das ist einfach nicht oder schwer durchführbar. Zumal die häuslichen Gegebenheiten, also die Kombination dann vielleicht auch aus Abgasanlage, also Kamin, Schornstein und Kessel ja auch komplett abweichen können. Also das ist schwierig. Was man sich vielleicht vorstellen könnte, wenn man denn was messen möchte im Rahmen von so einer Feuerstättenstau, ist sicherlich das Thema Dichtheitsmessung. Zu gucken, was Markus gerade auch ansprach, sind die Dichtungen noch in Ordnung, zieht er vielleicht irgendwo Falschluft? Das ist vielleicht schon denkbar, ja.
Markus nickt da auch gerade so zwischendurch, was ich hier sehen konnte, war so zufriedenstellend, oder?
Ja, immer zufriedenstellend. Ja. Nee, das Thema Dichtheit haben wir natürlich schon länger auf dem Schirm. Wir haben da auch schon zahlreiche Messungen oder Versuche gefahren, so muss man ja sagen. Ich hatte das mit Herbert Watzler in Niederbayern gemacht. Der Magnus Werner hatte das versucht in Niedersachsen. Und da gibt es auch Ergebnisse. Also das kann man schon. Die Frage ist nur auch hier, die Praxistauglichkeit. Ja, ja. Wenn man dann vor Ort beim Kunden ist, ist es jedes Mal anders, ist jedes Mal individuell, auch die Zugänglichkeit, um die Abdichtungen anzubringen und so weiter. Aber es grundsätzlich natürlich, die Ofendichtheit spielt eine große Rolle.
Ich kann mich auch an die Zeiten, ich glaube, Markus, war in den 2000ern anfangs, wo wir mit dem BMU und dem Dr. Salomon versucht haben, an den Öfen was zu messen und rauszufinden. Also es war sportlich damals schon halt nicht ganz so einfach. Ja. Gut, du siehst so ein bisschen diese Entwicklung der ersten BIM schon natürlich sehr, sehr positiv. Wie ist so ein bisschen der Ausblick? Was hast du für ein Gefühl? Wie geht es da gerade weiter? Novellierung steuern wir aktuell nicht drauf zu. Es wird noch ein bisschen dauern wohl, ne?
Also was wir so mitbekommen haben, ist es wohl so, dass jetzt so schnell nichts passieren wird, sagen wir es mal ganz vorsichtig, zumindest in dieser Legislaturperiode nicht mehr. Wie es dann weitergeht, wird auch sicherlich die Frage sein, welchen farblichen Anstrich das Haus des Bundesministeriums für Umwelt bekommen wird. Das wird mit Sicherheit schon ein Faktor sein. Und da muss man sehen, wo die Reise hingeht. Also letzten Endes, wenn man davon ausgeht, dass die Überarbeitung ähnlich zeitintensiv ist wie bei der letzten Novellierung.
Ja.
Da haben wir von 2006 vom ersten Arbeitsentwurf bis 2010 gebraucht. Also es ist natürlich schon eine umfangreiche Novelle, die ja jeden, insgesamt haben wir 33 Millionen Feuerstätten in der BIM-Schau erfasst. Das heißt, es trifft ja jeden Hausbesitzer. Das ist ja fast ähnlich wie beim Gebäudeenergiegesetz, das ja in Anführungszeichen als Heizungsgesetz mal schwer durch die Medien ging. Da ist natürlich auch, oder das sind die Bürgerinnen und Bürger sehr sensibel, was das angeht.
Das ist immer ein Riesenthema, weil da greift man direkt ein in das Private, in das häusliche Umfeld und das ist natürlich super sensibel. Also von daher ist da noch ein bisschen Luft, wenn es denn bei dieser Legislaturperiode bleibt und auch nicht zwischendurch passiert. Dann wollen wir mal abwarten, was da so kommt und wie das so ist und wie man sich bis 25 sozusagen da über Wasser hält. Jetzt ist ja immer dieses Thema Messverfahren noch richtig oder nicht richtig. Gravimetrisches Messverfahren haben wir derzeit, läuft auch. Ich glaube, das steht auch aktuell nicht zur Debatte. Ich spiele so ein bisschen in Richtung optisches Verfahren an, Markus, ne?
Also momentan hört man von keiner Forschungseinrichtung, dass das gravimetrische Verfahren keine Zukunft hätte. Es gibt natürlich im Blauen Engel für die Einzelraumfeuerstätten ein anderes Messverfahren, die Partikelzählung. Das muss man jetzt sehen, ob sich das durchsetzen könnte. Da ist ja auch die Deutsche Umwelthilfe sehr aktiv in der Geschichte. Aber das muss ja auch evaluiert werden. Und da läuft die Zeit und dann werden wir sehen, welche Ergebnisse dieses Messverfahren auch noch bringen kann. Aber momentan, was wir so mitkriegen, sagen alle, das gravimetrische Messverfahren steht derzeit nicht zur Debatte. Da müsste sich auch der Grenzwert natürlich ändern. Nicht mehr in Milligramm pro Kubikmeter, sondern auch vielleicht im Volumen.
Hier sitzt der Messtechniker daneben, der schon ganz unruhig ist und auch was dazu sagen möchte halt letztlich und glaube ich, das auch sehr gut argumentieren und erläutern kann.
Nee, ich bin nicht unruhig, ich habe eine Meinung. Also ich bin da bei euch, dass wenn die Grenzwerte auch weiter sinken, also wenn das mal irgendwie so Richtung, weiß nicht, ein Milligramm oder weniger geht, dann ist das sicherlich sinnvoll, dann auch optisch zu messen und Partikel zu zählen. Aber ich glaube, da sind wir noch nicht. Und die Frage ist am Ende, die ich mir so stelle, wie aufwendig darf das dann vor Ort sein und was darf das dann auch kosten? Also ich würde mich dafür aussprechen, dass man versucht, einen möglichst einfachen Parameter zu finden, verbunden mit einem erschwinglichen Messverfahren, was sich dann auch ein Stück weit besser internationalisieren lässt. Das ganze Thema Partikelmesstechnik, das ist momentan ja so in der regelmäßigen Überwachung von diesen Anlagen, egal ob jetzt Kessel oder Einzelraumfeuerstätten, das ist ja schon ein sehr deutsches Thema. Das machen wir jetzt hier. In Österreich wird es auch noch gemacht, in der Schweiz in einer gewissen Größe. Aber einen Schornsteinfeger in Italien, in Norditalien, wo ja auch viel Feststoff verfeuert wird, für den ist das uninteressant. Dafür ist das zu teuer und zu aufwendig. Und wenn man das ein bisschen globaler oder europaweit wenigstens sieht, würde ich mich dafür aussprechen, dass man da einen einfacheren Parameter findet.
Markus, Stichwort Europa. Also die BIM-Schau selber hängt ja auch so ein bisschen an der europäischen Gesetzgebung. Da gab es immer ein bisschen die Differenz. Wir machen das in Deutschland anders als in Europa. Gibt es da Tendenzen, dass es anders wird oder dass es, wie sich das da entwickelt?
Na gut, es gab ja die letzten Jahre schon Anforderungen aus der Öko-Design-Richtlinie für Einzelraumfeuerstätten und auch für Heizkessel. Dazu hat sich ja auch das Bundesumweltministerium geäußert, wie es denn mit den Grenzwerten weitergeht, welche Grenzwerte in Deutschland weiter gelten sollen. Letzten Endes wird es schon so sein, wenn aufgrund der WHO-Empfehlungen, die ja dann in Europa umgesetzt werden sollten, irgendwo dann auch halt mal Deutschland nachziehen wird und auch gegebenenfalls strengere Grenzwerte als aufgrund europäischer Vorgaben umsetzen muss als Mitgliedsland. Im kleinen Bereich bei den Kesseln haben wir es ja jetzt. Der wäre eigentlich die Ökodesign-Richtlinie einfacher zu erfüllen, als Deutschland in der ersten 5V schreibt im Staubbereich. Und da hat halt Deutschland gesagt, nee, wir wollen diesen höheren oder diesen schärferen Staubgrenzwert haben weiterhin, um eben auch unsere Luftreinhaltepläne zu erfüllen.
Es muss alles und, zusammenpassen. Ne?
Ja. Genau, und wenn halt dann die Forderung aus Europa schärfer werden wird, dann wird halt jedes Mitgliedsland nachziehen müssen. Und ich denke, dass dann Deutschland auch die Anforderungen aus Europa übernehmen wird.
Okay.
Oder muss, sagen wir muss.
Ja, ja, wahrscheinlich eher muss halt, ne? Genau. Markus, die Zeit läuft leider so ein bisschen wieder weg halt. Wenn du jetzt mal in die Zukunft gucken könntest, mal wir schauen mal so die nächsten, über die nächste Legislaturperiode hinaus, wenn sie denn so lange bleibt. Sprich, wir sind dann irgendwo im Jahre kurz vor 2030 oder ähnliches halt. Wie sieht für dich die erste BIM-Schau aus, beziehungsweise wie sieht für dich das schornsteinfähige Handwerk in Bezug auf Feststofffeuerung und BIM-Schau aus? Wir sind unter uns, also du kannst auch einfach.
Ja, also ich denke, dass die erste BIM-Schau für Schornsteinfeger im Feststoffbereich weiterhin viel Potenzial bietet. Es ist hinsichtlich der Überwachung. Hinsichtlich von Messungen, Beratungen, da ist schon noch Luft nach oben bei den Einzelraumfeuerstätten. Auf jeden Fall bei den Kesseln muss man sehen, wie weit sich der Grenzwert oder wohin bewegt. Und auch die Anzahl der Feuerstätten spielt natürlich eine Rolle. Ich denke mal, die Schornsteinfeger sind da gut aufgestellt. Wir machen das seit 20, 30 Jahren. Leute beraten jetzt noch intensiv die letzten 14 Jahre seit der BIM-Novelle. Und wir haben einfach den Vorteil, wir sind in jedem Haus und kennen jeden Kunden und können individuell bei jedem Kunden beraten. Das ist ein Riesenvorteil, weil, wie Michael vorher schon sagte, es ist in jedem Haus eine andere Abgasanlage, in jedem Haus ist anders. Du hast eine Mehrfachbelegung, mehrere Feuerstätten am Schornstein. Das ist alles ganz diffizil bei jedem anders. Und deswegen kann die Beratung eigentlich nur vor Ort erfolgen durch den Schornsteinfeger. Er ist der Fachmann und er hat da auch entsprechend Know-how dafür. Und letztendlich hat der ZTV auch vor einem Jahr gut den Arbeitskreis Biomasse ja nicht gegründet, weil uns allen langweilig ist der ZTV, sondern weil wir schon wissen oder schon auch die Meinung im Verband haben, das ist wichtig, das ist auch ein großes Betätigungsfeld für Schornsteinfeger. Gerade im südlichen Bereich ist ja der Anteil an Arbeitsvolumen durch die Biomasse ja enorm gestiegen, durch diese vielen Messungen. Aber auch durch das Beratungsgespräch bei der Feuerstättenschau. Also da gibt es viel zu tun, könnte man sagen, packen wir es an, sozusagen. Aber ich denke, wir sind da ganz gut aufgestellt und ich sehe schon, dass weiterhin auch überwacht werden muss, letztlich. Und auch die Einzelraumfeuerstätten mit einbezogen werden in eine intensivere Begleitung durch die Jahre, sage ich mal ganz vorsichtig, ob es jetzt Messtechnik sein wird, ob es mehr Beratung sein wird, wie auch immer. Aber ich denke schon, da ist noch auch ein bisschen Luft, da kann man noch einiges verbessern und das, denke ich, ist schon der Weg die nächsten Jahre. Und dann, wenn du von 2030 sprichst, denke ich, sehen wir uns bald wieder bei der Überarbeitung der ersten BIM-Schau dann in dieser Dekade und dann werden wir bald darüber diskutieren, was wir am besten machen.
Ja, so läuft die Zeit davon. Ne? Man merkt das dann irgendwann. Aber schön, weiterhin den Kontakt zu haben. Also du sagst auch ganz klar, die Wärmewende wird dann auch mit der Festbrennstofffeuerung auch vonstatten gehen und natürlich auch gut da mit reinkommen. Michael, wie sieht für dich so ein bisschen dieser Fokus aus? Also wir gucken mal auch da so ein bisschen weiter, gerade im Bereich Messtechnik oder auch im Bereich der Technik der Feuerstätten und dann auch dann der Überwachung.
Also ich glaube, bei den wiederkehrenden Überprüfungen im Feld, da wird das direktgravimetrische Messverfahren die nächsten Jahre auf jeden Fall erstmal noch Bestand haben, zumindest solange die Anlagen noch so emittieren, wie sie emittieren. Wenn das mal weniger wird, weil vielleicht, keine Ahnung, jeder Kessel dann auch noch mit einem Elektrofilter oder was auch immer ausgerüstet werden muss, falls das überhaupt denkbar ist, dann kommen da vielleicht auch andere Messverfahren zum Einsatz. Ich bin mal gespannt, wie sich das so auf wissenschaftlicher Ebene entwickelt. Gibt da ja auch andere Ansätze, dass man vielleicht gar nicht Partikel zählt oder die Masse bestimmt, sondern vielleicht den gesamtorganischen Kohlenstoff als Messgröße nimmt. Da gibt es auch ganz interessante Untersuchungen und Zusammenhänge zwischen Masse oder Menge an gesamtorganischem Kohlenstoff und Einfluss auf die Gesundheit. Und das wird abzuwarten sein, was da so die nächsten 2, 3, 4 Jahre bringen. So würde ich das erstmal einschätzen.
Aber auch nicht ganz so pessimistisch.
Nein, sehr optimistisch.
Das ist gut. Gut, Leute. Die Zeit ist einfach schon wieder weiter. Markus, nur 2, 3 Worte. Die kommenden Projekte, du hast jetzt schon angesprochen, bei euch im ZTV ist der Arbeitskreis Biomasse von Relevanz. Was gibt es noch oder womit beschäftigt ihr euch dann da oder du dich auch konkret in nächster Zeit?
Ja, es laufen ja mehrere Forschungsvorhaben des Umweltbundesamtes. Dort unterstützen wir auch das Umweltbundesamt. Einerseits war ein Thema Einzelraumfeuerstätten, Vorortmessungen wirklich beim Kunden, beim Betreiber, um Messergebnisse zu erzielen. Aber auch Überwachung oder Messungen oder Messergebnisse von Heizungsanlagen, Heizkesseln. Auch mit Langzeitmessungen. Es wurde also zum Beispiel bei mehreren Kunden über mehrere Monate der Holzkessel komplett überwacht, 24/7. Und diese Daten wurden ausgewertet und das wird auch in einem U-Bau-Forschungsprojekt dann veröffentlicht, diese Ergebnisse, um eben nicht nur bei der Schornsteinfegermessung abzubilden, sondern das komplette Verhalten des Kessels selber über seine Laufzeit.
Dann sind wir natürlich
das ist
gespannt.
Eine Datenmenge.
Dann sind wir natürlich gespannt, wann das veröffentlicht werden darf oder soll oder wird.
Genau.
Weißt du schon Näheres?
Oder? Nee, habt ihr mal irgendwann gehört, es sollte eigentlich schon 23 veröffentlicht werden, so, okay. Aber jetzt ist 24. Ich habe da keinen Zeitplan dafür.
Okay, wenn es veröffentlicht wird, dann sag's unseren Hörern und Zuhörern hier, damit sie die Ersten sind, die es erfahren.
Natürlich. Das U-Bau muss es ja veröffentlichen, also es wird dann irgendwann auch auf der Homepage des U-Bau zu sehen sein. Aber
Das ist ein weiteres Stichwort, wenn Fragen sind jetzt oder Anmerkungen sind oder wo kriegen die Zuhörer und Zuhörer ein paar Informationen her? Also wo kann man nochmal ein bisschen nachlesen oder gucken, außer jetzt bei Google oder YouTube, den Markus Schlichter zu suchen?
Am besten die Homepage des ZTV besuchen. Da sind schon viele Informationen mittlerweile für die Kunden hinterlegt. Wenn es um Endkunden geht, für das Fachgremium sollte man schon ab und zu mal beim Umweltbundesamt vorbeischauen. Auf der Homepage, aber auch beim Bundesumweltministerium. Und dann gibt es natürlich da verschiedene Unterarbeitskreise. Zum Beispiel veröffentlicht auch der Länderarbeitskreis Emissionsschutz, kurz LAI, immer wieder aktuelle Dinge, Auslegungsfragen zur ersten Bremsschau zum Beispiel. Das ist schon interessant. Die letzten waren jetzt vom März 2024. Also kann man auch kostenlos runterladen. Das ist schon immer ganz interessant.
Okay, da hast du, und kannst du dann Link sagen? Also wie kommt man da genau hin? Außer LAI und dann Auslegungsfragen, erste BIM-Show googeln am besten, ne?
Genau, das ist am einfachsten.
Gut, okay, dann
nehmen wir den. Eingeben und dann taucht das sofort auf.
Okay, dann nehmen wir den. So, Markus, es geht in die Sommerpause. Zumindest für uns hier in dem Podcast Handwerk to go. Urlaub geplant, Michael, oder?
Ja, für mich, ja.
Vielleicht mit der Familie?
Oder? Ja, ich hoffe, die nehme ich mit. In 3 Wochen geht's nach Holland.
Sehr schön, Holland, ja.
Holland, ein bisschen das alte Meer, ja.
Da ist auch ein bisschen Festbrennstoff, aber nicht so viel. Ne?
Ja, eher mit Gas. Die so mit Gas und Strom unterwegs.
Ja, viel Strom halt. Markus, und du, bleibst zu Hause, oder?
Ach, muss man erst mal sehen, jetzt wahrscheinlich zu Hause, ja. Vielleicht geht es sich aus, dass ich noch irgendwo kurz, oder dass wir irgendwo kurz hinfahren. Wird aber dann spontan sein.
Aber eigentlich ist ja bei euch Urlaub, ne? Also nicht da in deiner Region Urlaub halt, ne?
Ja, da kann man es schon ganz gut aushalten bei uns. Das ist schon okay.
Sehr schön. Gut, also vielen lieben Dank. Markus, du hast gleich das Schlusswort an alle, die zugehört haben. Ich danke euch, wünsche euch eine schöne Sommerzeit und dir, Markus und Michael, fangen wir an mit dem letzten Grußwort für diesen Podcast in dieser Zeit vor dem Sommer.
Ja, ich bedanke mich für die Einladung und bis zum nächsten Mal.
Das war kurz und schmerzlos. Markus, du hast vielleicht ein längeres Schlusswort. Wenn du möchtest.
Ach, jetzt habe ich vorher schon so viel geschwätzt. Ja. Lass mich ein bisschen kürzer fassen.
Okay.
Nee, vielen Dank auch für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, hat wieder Spaß gemacht. Und ja, schöne Urlaubszeit allen Zuhörern natürlich. Und vielleicht sieht man den einen oder anderen nächste Woche ja in Hannover bei unserem Bundesverbandstag. Würde uns sehr freuen, wenn die Kollegen vorbeischauen, Kolleginnen und Kollegen vorbeischauen würden. Natürlich auch gerne mit Familien.
Genau, da werden wir uns sehen oder auf irgendwelchen anderen Reisen dieser Welt und bei irgendwelchen Fachgremien und Arbeitskreissitzungen. Hab vielen Dank, eine schöne Zeit und wir freuen uns auf eure Rückmeldung. Tschüss.
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 Handwerk to go, der Podcast.